do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Das tun wir heute mit metaphorischen Weihnachtshüten auf den Köpfen. Wir haben nicht tatsächlich Weihnachtshüte auf den Köpfen, aber warum eigentlich nicht? Wäre irgendwie cool. Mein Name ist jedenfalls Lorenzo Ligresti und mir virtuell gegenüber sitzt der wahrscheinlich nach den Feiertagen wohlgenährte und in bester Stimmung sich befindende Julius Schubert. Einen wunderschönen guten Nachmittag.
Einen wunderschönen guten Nachmittag. Danke dir wie immer für die sehr schöne Einleitung. Ich habe gute Laune. Sehr schöne Weihnachtsfeiertage hinter mir. Ich habe es wahrscheinlich trotzdem irgendwie geschafft, 2 Kilo abzunehmen, obwohl ich mir jeden Tag den Bauch vollgeschlagen habe. Aber die Stimmung ist wunderbar reich beschenkt worden, so wie es sein soll, und einfach sehr schöne Tage gehabt mit den wichtigsten Leuten, Family und Friends. Wie ist bei dir?
Das hört man doch gerne. Bei mir ebenso, sehr schöne Tage gehabt, unter anderem natürlich der NBA Christmas Day, der wie immer ein Highlight im Kalender unser eins ist, ein Highlight im Kalender von NBA Fans, Nerds und jedem, der sich sonst so mit dieser wundervollen Liga beschäftigen möchte. Und das haben wir auch getan. Ich habe mir die Spiele, die ersten beiden, noch live hier mit einigen Kumpels in der schönen großen Runde angeschaut. Dann sind wir weitergezogen in die Räumlichkeiten des Top 10 in Balingen, das ja du auch bestens kennst. Sind dann noch feiern gewesen und dann am nächsten Tag noch die restlichen 3 Games angeschaut, wobei ich Hand aufs Herz zugeben muss, dass ich bei Philly gegen Miami ohne Joel Embiid und ohne Jimmy Butler so ein bisschen mit nur einem Auge drauf geguckt habe. Aber ja, die anderen Games habe ich mir mit großem Vergnügen angeschaut. Und da dachten wir, wollen wir jetzt zu Beginn dieser Folge einmal kurz drüber sprechen. Jeder hat eine Headline mitgebracht rund um die Christmas Games. Auch wenn es für euch, wenn ihr jetzt diese Folge morgen am 28.12., wenn ich sie raushauen werde im Laufe des Tages, ist das schon ein Weilchen her, aber vielleicht einfach 2 kurze Gedanken zu den Christmas Day Games. Und ich würde sagen, leg doch du einfach mal. Achso, und dann sprechen wir über ein paar Trades. Es ist Trade Season, noch ist nichts passiert. Wir warten. Ich hatte so ein Bauchgefühl, dass Richtung Zach LaVine schon was hätte passieren können. Mhm. Und wie das so ist im Content Creation Game, wahrscheinlich jetzt, wo wir über solche Trades sprechen, bis dann die Folge morgen rauskommt, wahrscheinlich passiert heute Nacht irgendwas. Aber da hoffen wir jetzt mal nicht drauf. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, einfach mal so ein bisschen zu überlegen, was wären Trades, die wir gerne sehen würden, aus welchen Gründen auch immer. Natürlich alles in einem einigermaßen realistischen Rahmen. Und da hat jeder von uns sich 3 Trade-Ideen überlegt und in diesem Zuge werden wir über die involvierten Teams, über die involvierten Spieler, warum wir das für eine gute Idee halten, aus welcher Sicht auch immer. Und da quatschen wir ein bisschen und vielleicht prophezeien wir ja sogar, was in den nächsten Wochen irgendwann passieren könnte. Das ist der Fahrplan für die heutige Folge. Julius, was ist deine Headline zu den NBA Christmas Day Games?
Luka Doncic ist der Daddy der Phoenix Suns. Er hat das womöglich beste Game seiner Karriere gemacht und ist generell in der besten Form seines Lebens. Die aktuelle Version von Luka Doncic ist die beste Version, die wir je gesehen haben, nicht nur in der Regular Season. Und all das zeigte sich im Spiel gegen die Phoenix Suns, welches ich mir dann auch im Nachhinein reingezogen habe. Der gute Mann legte 50 Punkte auf, legte seinen Kollegen 15 Assists auf. Dazu kamen noch 6 Rebounds, 4 Steals, 3 Blocks, 15 von 25 aus dem Feld, 8 von 16 von Downtown, traf also eine 12-3er, war plus 16 am Ende. Man sah, dass er das sehr persönlich nahm, was da vielleicht auch in der Vergangenheit passiert ist zwischen diesen beiden Teams, dass die Suns sein Lieblingsgegner sind. in der aktuellen NBA, dass er dort immer besonders gerne zerstört. Und dieses Spiel zeigte so ein bisschen natürlich in extremer Form, aber nichtsdestotrotz, zu was für einem Spieler Luka Doncic sich entwickelt hat. Und obwohl er einer der zwei, drei besten offensiven Spieler der Welt auch schon war, bevor die Saison losging, ist er in diesem Jahr nochmal auf einem anderen Level als Finisher am Korb, als Scorer aus der Midrange, als Pull-Up-Shooter und generell Dreiwerfer von Downtown auch noch nie so gut gewesen in der Regular Season. Gegen egal jede Coverages konnte er machen, was er wollte. Und sicherlich ist Doncic weiterhin alles andere als ein elitärer Wing-Defender und diese 4 Steals und 3 Blocks haben auch nur bis zu einem gewissen Grad Aussagekraft. Aber Doncic verteidigt auch besser, mit mehr Fokus, mit mehr Intensität, mit besser geschulten Fähigkeiten, als er das in der Vergangenheit getan hat. Und das ist beeindruckend, dass ein Spieler so gut ist, so jung, ist einer von 5 Spielern, die die 10.000 Karrierepunkte-Marke vor ihrem 25. Geburtstag geknackt haben und ist der zweitschnellste, wenn wir nach gespielten Games gehen, was crazy ist. Ja, Luka Doncic ist ein herausragender Basketballer und das zeigte sich gegen die Phoenix Suns, welche massive Probleme haben. Also ich weiß nicht, über wen dieses Spiel mehr aussagt, ob es dann über Doncic und die Mavericks ist oder über die Suns und deren Probleme. Aber man hätte sicherlich auch die Headline genauso gut umdrehen können und über Phoenix reden. Halt dann leider nur nicht so positiv.
Ja, es ist, glaube ich, kein gutes Zeichen, wenn wir über Phoenix reden, dass dein Topscorer in dem Spiel Chimezie Metu war. Das möchtest du eigentlich nicht, würde ich behaupten, in einem Team. Nee, stimmt gar nicht. Grayson Allen hat 32 Punkte gemacht. Aber Metu war der, na gut, noch schlimmer. Dass Grayson Allen und Chimezie Metu deine beiden Topscorer waren, das möchtest du wahrscheinlich nicht in einem Team mit Kevin Durant und Devin Booker. Wobei Grayson Allen, brutale Leistung, da muss man auch einfach mal den Hut ziehen. Sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Mit seinen 32 Punkten, 8 Dreier getroffen. Meine Headline war tatsächlich auch zu Luka Doncic. Da finde ich jetzt aber gleich dann spontan noch was anderes. Ich hatte ein bisschen darauf spekuliert, dass du über die Lakers sprechen möchtest, musst, was auch immer. Also meine Headline wäre gewesen, Luka is him. Das war schon auf einem selbst für seine Verhältnisse krassen Level beeindruckend, was er da gemacht hat. Passend dazu ein Fun Fact, ein Stat, eine Trivia, wie auch immer man es nennen möchte, den The Athletic rausgehauen hat. Und ich musste das dreimal lesen, bis ich es überhaupt realisiert habe, was da steht. No player in NBA history has registered separate stat lines over an entire season. Also es gab noch nie einen Spieler in NBA history, der in unterschiedlichen Spielen zu irgendeinem Zeitpunkt der Saison folgende Dinge erreicht hat. Ein Spiel mit 50 Punkten, eins mit 15 Assists, 8 Dreier, ein Spiel mit 3 Blocks und 3 Steals, mindestens jeweils natürlich, ein Spiel mit 60-50-100 Splits und ein Spiel mit mindestens 12 Freiwürfen, ohne einen davon zu verwerfen. Und Luka hat das alles in einem Spiel gemacht, an diesem Christmas Day. Und das ist so absurd, dass diese Kombination aus verschiedenen Stats, was er da aufgelegt hat, dass es das noch nie gab über eine Saison hinweg von einem Spieler und er das mal eben an einem Abend macht. Ja, gebe ich dir voll recht, gegen ein Team, das alles andere als gut aufgestellt ist, ihn zu stoppen. Aber das war schon wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend. Und deswegen war auch das meine logische Wahl für eine Headline. Wie sieht's aus? Möchtest du tatsächlich kurz ein paar Lakers-Gedanken loswerden zu ihrem Spiel gegen die Celtics? Weil sonst hätte ich noch so eine Mini-Headline und würde einem jungen Mann aus San Francisco ein kleines Shoutout geben.
Nee, müssen nicht über die Lakers reden. Unbedingt. Also gib ruhig das Shoutout gerne, wenn du möchtest.
Dann mache ich das, und zwar an einen jungen Mann namens Brandon Podchimski, der sich in Abwesenheit von Draymond Green, beziehungsweise dadurch, dass bei den Warriors Andrew Wiggins vor einer Weile auf die Bank verbannt wurde, einen Starting-Spot erobert hat und ein sehr, sehr gutes Christmas Day Game gespielt hat bei dem Spiel der Warriors, dass sie zwar verloren haben gegen die Nuggets, was aber vom Unterhaltungswert her, also abgesehen natürlich von der Monster-Performance von Luka, vielleicht das beste Spiel war, so vom Spielverlauf her. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, dazu zu schauen. Podziemski mit 13 Punkten, 6 Assists, 9 Rebounds, 5 Steals, 3 seiner 4 Dreier getroffen, 4 von 7 aus dem Feld. Und der Mann, ich war großer Fan von ihm vorm Draft und ich weiß auch, dass er bei einigen hier aus der deutschsprachigen Draft-Bubble sehr hoch war auf den Boards. Also dass die Meinung von ihm bei den Jungs, die sich hier besonders gut mit Prospects immer auseinandersetzen, Jahr für Jahr, nochmal ein Stück höher war, als das dann auf der anderen Seite des großen Teichs der Fall war. Aber dass er von seinem Spielstil her und von seiner Rolle, die er jetzt in diesem Warriors-System hat, der Typ ist einfach ein perfekter Warriors-Spieler. Er kann werfen, er kann driven, er kann passen. Der Ball klebt nicht in seinen Händen, er spielt den Extrapass, er bewegt sich clever, er ist defensiv gut. Also einfach, und das Gleiche gilt übrigens auch mit Abstrichen für Trayce Jackson-Davis, den die Warriors mit dem 57. Pick bekommen haben dieses Jahr. Ja, die Saison ist noch jung und ja, sowohl Jackson-Davis als auch vor allem Podziemski sind jetzt gerade erst dabei, so richtig prominent zu werden in der Rotation. Aber Stand jetzt sieht es so aus, als hätten die Warriors mit diesen beiden Picks alles richtig gemacht. Was war denn, welcher Pick war denn Podziemski? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr auswendig. Schau ich den mal kurz
irgendwo
nach.
Irgendwo in dieser 18, 19, 20er Range.
Ja, es war kurz nach der Lottery.
Weil die Lakers hatten den 17. und die drei danach sind alle ziemlich nice.
Es war der 19. Pick, genau.
Einer aber auch hatten. Haimi Hake Jr.
Stimmt. Und dann kam Cam Whitmore, war die 20. Also yeah. Die Lakers haben Jalen Hood-Schifino gepickt und danach dann Haimi Hakes, Brandon Podziemski, Cam Whitmore, gut, der hat jetzt, aber da waren wir uns ja zum Draft-Zeitpunkt einig, dass wir sehr viel von dem halten und der halt vor allem eine große Zukunft haben könnte.
Summer League MVP.
Summer League MVP. Aber vor allem Hakes und Podziemski sehen halt Stand jetzt wie zwei Spieler aus, die auch den Lakers gut zu Gesicht stehen würden, würde ich mal behaupten. Aber mein Gott, gerade in dieser Draft-Range, das ist so schwierig und da kann auch im Laufe der Jahre natürlich noch so viel passieren. Aber Stand jetzt, Brandon Podziemski, der 19. Pick und eben Trayce Jackson-Davis mit dem 57. Pick. Den haben die Warriors theoretisch nicht gepickt, der wurde von Washington gepickt, aber ist dann eben direkt rüber nach Golden State. Stand jetzt sieht so aus, als hätte Golden State da einen richtig guten Job gemacht und es ist vielleicht der große Lichtblick in einer Saison, in der bislang aus Warriors Sicht nicht allzu viel zusammenläuft. Und deshalb Shoutout an Pots, wie er genannt wird. Brandon Podziemski.
Ja, wundervoller junger Spieler. Nur nochmal zum Verständnis, weil mich das jetzt gerade sehr beschäftigt hat, während du deinen Monolog hattest. Hattest du gesagt bei Doncic, dass es noch nicht geschafft wurde, dass Spieler mehrere Spiele in der gleichen Saison hatten mit 3 Steals und 3 Blocks?
Nee. Es hat noch kein Spieler geschafft, über eine Saison hinweg all das zu machen, was Luka in diesem Spiel gemacht hat. Inklusive eine Statline mit mindestens 3 Blocks und 3 Steals. Aber alles andere in Kombination, also die 50 Punkte, die 15 Assists, die 8 Dreier und so weiter und so weiter. Hat noch nie ein Spieler über eine gesamte Saison hinweg all diese Haken gesetzt. Und Luka hat das halt alles in einer Nacht gemacht.
Okay, aber das wäre auch die crazieste Saison aller Zeiten. Oder verstehe ich einfach was komplett falsch gerade? Die Statline von Doncic hat noch niemand als Average aufgelegt über eine komplette Saison.
Nein, die Statline, also die einzelnen Bestandteile der Statline von Doncic hat noch nie ein Spieler über eine Saison hinweg allesamt geschafft. Also, es gab noch nie einen Spieler, der 50 Punkte gemacht hat und 15 Assists und 8, aber in unterschiedlichen Spielen, also einzeln. Also hätte Luka das, was er gemacht hat, über den Lauf einer Saison gemacht, wäre das schon historisch gewesen. Aber er hat es halt an einem Abend gemacht.
Ach so, okay.
Und das ist halt crazy. Also das ist vielleicht einer der verrücktesten Stats, die ich je gelesen habe.
Ja. Ja, tut mir leid, ich bin nicht der Allerintelligenteste. deswegen.
Das wissen unsere Hörer doch, Julius.
Das wissen die Hörer aber auch. Deswegen stand ich da jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Aber ja, jetzt, wo ich das verstanden habe.
Das ist verrückt, oder?
Ja, sehr verrückt.
Mal gucken, wie verrückt unsere Fake Trades jetzt werden. Möchtest du anfangen mit wo auch immer du anfangen möchtest? Ich habe, wie ich finde, ein paar Leckerbissen dabei. Ich könnte mir vorstellen, dass sich da was überschneidet. Ich habe aber noch, wir haben, glaube ich, beide auch noch einen Backup in petto, falls sich was überschneidet, oder? Also ich habe 4 dabei, theoretisch.
Nö. Hatten wir, glaube ich, gesagt, dass wir es machen wollen, aber...
Leute, es ist Ende des Jahres, wir
ja,
so langsam...
Ja, die Feiertage waren, ja.
Leg doch einfach mal los. Was ist der erste Fake-Trade, den du gerne sehen würdest, aus welchen Gründen auch immer?
Juti, ich habe mir ein paar andere überlegt, als ich mir gewünscht hatte in meinem Video, was letzte Woche kam. Weil ich dachte, bringe einfach ein bisschen Abwechslung rein. Es sind ein paar ähnliche Teams, ein paar ähnliche Namen, aber andere Trades.
Das Video, das ich übrigens nicht gesehen habe fürs Protokoll.
Ja.
Weil ich deine Videos generell einfach nicht so gern gucke.
Das ist gar kein Problem, da bist du sicherlich nicht der einzige Hörer. Na gut, also ich würde mir Alex Caruso bei den Dallas Mavericks wünschen. Sehr.
Mm. Okay, ja.
An der Seite von Doncic, an der Seite von Irving. Die Mavericks haben eine Menge Offensive, sehr wenig davon in der Defense leider. Das ist die große Baustelle und sich den besten, den wahrscheinlich besten Non-Big-Man-Defender der NBA reinzuholen, würde eine Menge Probleme lösen. Alex Caruso in so einer Dreier-Backcourt-mäßig Drei-Guard-Line-Up-Kombination mit eben Doncic und Irving auf dem Parkett würde sehr viele Probleme, die die Mavericks am defensiven Ende haben, lösen. Plus, er ist halt offensiv ein klasse Shooter, ein klasse Cutter. Jemand, der mit einem ähnlichen Spielertypen wie Luca in der Vergangenheit großen Erfolg hatte, LeBron James. Jemand, der Vorteile sehr stark erweitert, der daraus Kapital schlagen kann. Der eventuell sogar beste Advantage-Extender der NBA, wenn es um die Rollenspieler geht. Wie gesagt, klasse Finisher am Korb, athletisch, gut in der Transition. Aber vor allem natürlich defensiv. Ein absoluter Game-Changer. Die beiden Teams, die natürlich involviert wären, wären Dallas und Chicago. Warum Dallas das machen sollte, habe ich gerade schon angesprochen. Mhm. Offensive alleine, selbst eine Offensive, die von Luka angeführt wird, reicht dir nicht, um eine Championship zu gewinnen, in meinen Augen. Da muss sich defensiv einiges tun. Während auf der Seite Chicago jetzt mal langsam anfangen sollte, diesen Rebuild einzuleiten. Und dort werden große Stücke wenig überraschend auf Caruso gehalten. Man möchte ihn sicherlich vielleicht auch nicht so dringend abgeben wie den einen oder anderen Spieler. Aber er ist ein Spieler, der gerade für Contender extrem Wert hat, was man halt für einen Levine, von einem Levine zum Beispiel nicht behaupten kann. Also jemand, für den man gerade so Draft-Kapital bekommen könnte durchaus. Und den Trade, den ich mir da so ein bisschen überlegt hatte, wäre eventuell, dass Alex Caruso und Andre Drummond zu den Dallas Mavericks gehen und dafür Rashawn Holmes und das ist dann natürlich die Frage, 2 zukünftige Erstrunden-Picks nach Dallas gehen, einer, ein ungeschützter meinetwegen direkt 2027 frühestmöglich aus Dallas Sicht und dann halt vielleicht den 2029er First, der in irgendeiner Art und Weise geschützt ist, sollte Doncic bis dahin weg sein. 2 ungeschützte First-Rounder wären eventuell ein bisschen zu viel für jemanden wie Caruso. Da wollen wir die Kirche auch im Dorf lassen. Aber es wird in irgendeiner Art und Weise auch einiges brauchen, um die Bulls davon zu überzeugen, sich von Alex Caruso zu trennen. Aber hier eine Win-Win-Situation. Dallas bekommt einen Spieler, der sie auf das nächste Level hebt und der die Baustellen angehen würde. Und die Bulls bekommen das, was sie halt für ein Rebuild dringend brauchen. Und das sind nun mal eben Draftpicks. Von daher wäre das ein Move, der aus beiden Seiten Sinn macht. Was natürlich auch klar ist, dass sollte sich rumsprechen, dass Caruso irgendwie in irgendeiner Art und Weise zu haben ist, dann werden da eine Menge Teams nachfragen. Dann wird aus Indiana eine Menge Interesse kommen. Dann wird aus Philadelphia eine Menge Interesse kommen. Dann wird wahrscheinlich auch von den Lakers da eine Menge Interesse kommen, die sich vielleicht jetzt auch ärgern im Nachhinein, dass man ihn damals hat gehen lassen, ohne Grund eigentlich. Aber die Mavs sind einer meiner Favoriten. Obwohl, wie gesagt, ein Caruso zu jedem Team passt. Und Indiana würde ich jetzt nicht so führen, weil ich würde Alex Caruso schon gerne bei einem Contender sehen wollen und auch im April und Mai und vielleicht auch Juni spielen sehen wollen. Aber irgendein gutes Team sollte sich diesen jungen Mann sichern, weil das Einfluss haben kann auf den Titelkampf. So gut ist er einfach.
Ich bin voll bei dir, großer Caruso-Fan. Das ist kein Geheimnis. Ich unterschreibe auch voll, dass er überall reinpasst. Das würde ja, also sollte das so funktionieren und auch der Trade, klar, das hört sich jetzt nicht allzu schmackhaft an, was die Bulls da zurückbekommen. Aber vielleicht kriegst du von einem anderen Team für Caruso noch irgendwie einen guten jungen Spieler. Aber ich denke, es sollte aus Chicago sich tatsächlich eher um die Picks gehen. Und wenn du solltest du wirklich zwei First-Rounder bekommen von Dallas, einer davon weit in der Zukunft, wo du dann natürlich spekulieren kannst, ist Luca bis dahin noch da? Falls nein, kann es halt gut sein, dass die Mavs dann sacken und dann ist dieser Pick, kann der sehr wertvoll werden. Aus Dallas Sicht, das würde ja automatisch bedeuten, so vermutlich sowohl Starting, aber das vielleicht nicht unbedingt, aber im besten Fall dann Closing Lineup, Luca plus Kyrie plus Caruso. Ja. Ist das... Machst du da irgendwelche Sorgen oder sagst du, das passt?
Das passt.
Ja. Ja. Es ist, also man würde, der erste Instinkt wäre vielleicht, okay, 3-Guard-Lineup, aber Luca ist ja rein körperlich nicht so wirklich ein Guard. Caruso ist 6'5 mit langen Armen und defensiv, wir wissen alle, was Alex Caruso defensiv kann. Also ich habe den Satz gerade angefangen und wollte darauf hinaus, dass ich mir da defensiv ein bisschen Sorgen machen würde, aber eigentlich... Klar, du hast halt Luca und Kyrie, das ist dann, egal wen du da daneben stellst, ist das defensiv fragwürdig in der Crunch-Time. Aber, und vielleicht in einer perfekten Welt kannst du daneben dann so einen halt einen etwas größeren, bulligeren Wing-Verteidiger denen an die Seite stellen. Aber ich glaube, Caruso ist defensiv dann auch gut genug, dass das funktionieren kann. Deswegen... Ja. Habe ich mich jetzt im Laufe des Satzes so selber rausgeredet aus meinem ursprünglichen Argument. Aber ist ja nicht schlimm. Also ja, ich finde das eine gute Idee. Und es würde Dallas natürlich weiterbringen, ganz klar. Vor allem, wenn du es tatsächlich schaffst, so in deinem Beispiel, geben sie jetzt mit Rashawn Holmes jemanden ab, der sowieso keine große Rolle spielt. Du kriegst Drummond noch dazu, der vielleicht sogar dir noch ein paar Minuten geben kann, gerade wenn Lively mal verletzt sein sollte oder so. Warum nicht, wenn die Bulls das so machen wollen und sagen, diese zwei First-Rounder reichen uns und wir wollen nicht unbedingt tatsächlich auch gutes Spielermaterial zurück, dann warum nicht? Ich glaube, dass es bessere Angebote geben wird für Caruso von anderen Teams, aber ich halte es jetzt auch nicht für super unrealistisch, dass das so passieren könnte.
Denkst du, man bekommt drei First-Rounder für Caruso?
Boah.
Ich denke es nicht.
Ich glaube nicht, nee. Ich glaube auch nicht. Es müsste dann eher entweder wirklich ein junges Talent und ein First oder zumindest ein junger Rollenspieler und zwei Firsts. Ich weiß halt nicht, ob die Kombination von, also Rashawn Holmes, wenn man ehrlich ist ja halt einfach, ja, so, ist im Prinzip einfach nur ein Vertrag. Ist er denn expiring? Das wäre dann auch noch ein Argument. Ist Holmes expiring? Ich guck mal kurz rein, bei den, von welchem Team haben wir es gerade? Mavericks. Vertragsstruktur der Mavericks. Rashawn Holmes ist, ist nicht expiring, er hat eine Spieleroption für nächstes Jahr über 12,8 Millionen, die er vermutlich ziehen wird. Gehe ich mal stark von aus.
Ja, das kann dem Bulls ja egal sein. Theoretisch.
Ja, stimmt, wenn sie komplett einreißen. Hast halt Rashawn Holmes auf der Bank sitzen und vielleicht dann nächstes Jahr tatsächlich im Laufe der Saison irgendwie dich auf ein Buyout einigen oder so. Also ja, gute erste Idee. Wir starten strong. Soll ich mal mit meinem ersten loslegen?
Unbedingt.
Die Gerüchteküche brodelt rund um Lauri Markkanen. OKC Thunder sind da ein Team, das besonders häufig genannt wird. Ich bin der Meinung, ich hätte ihn gern bei einem anderen Team. Und zwar, ich würde Lauri Markkanen sehr, sehr gerne in Orlando sehen. Und habe ein bisschen rumprobiert, wie ich das machen. Also erstmal vielleicht allgemein gesagt, anscheinend sind die Jazz irgendwo gewillt, sich zumindest Angebote anzuhören. Ich glaube, sonst würde es diese Gerüchte nicht geben. Also das ist generell, wenn wir so über Trade-Gerüchte sprechen, wenn irgendwas von Shams kommt, wenn was von Woj kommt, muss man sich immer fragen, wer hat Interesse daran, dass das rauskommt? Und es scheint wahrscheinlich, dass die Jazz zumindest nicht abgeneigt sind. Man muss aber dazu sagen, wir sprechen von Danny Ainge, dem ultimativen eiskalten Verhandler. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Trade für Markkanen auch bedeuten muss, dass man in dem Zuge John Collins noch mit abgibt. Weil auch das hört man aktuell, dass die Jazz ganz gerne Collins wieder loswerden möchten. Und da wird die Liste der Teams, die das auf sich nehmen möchten, wird dann schon deutlich kürzer. Weil Collins einen dann doch nicht unerheblichen Vertrag hat. Und da habe ich, also klar, die Thunder könnten das wahrscheinlich auch irgendwo aufnehmen. Aber Orlando ist eben eines der Teams, die das aufnehmen könnten, beziehungsweise die insofern Spieler rausschicken könnten, deren Verlust nicht so wahnsinnig wehtut, meiner Meinung nach. Der Trade würde aussehen wie folgt. Das ist ein Trade, der so funktionieren könnte. John Collins und Lauri Markkanen kommen nach Orlando. Und dafür gehen Jonathan Isaac, Markel Fultz und Gary Harris zurück. Gary Harris und Markel Fultz, zwei dieser drei sind expiring. Jonathan Isaac hat noch ein Jahr Vertrag danach. Aber aus Jazz-Sicht wäre natürlich die Intention, plus natürlich Picks, also plus mindestens wahrscheinlich zwei First-Rounder. Also dadurch, dass du Collins aufnimmst, müsste es kein so verrückter Haul mehr sein. Also man hört ja, dass Ainge irgendwie ein Gobert-Mitchell-Paket möchte. Ich glaube, das kriegt er so oder so nicht mit irgendwelchen 4-5 Picks. Aber dass die Magic dann noch zwei Picks rüberschicken und vielleicht noch einen Swap oder noch ein zwei Second-Rounder dazu oder so, das kann ich schon sehen. Und mir würde dieser Fit von Markkanen bei den Magic einfach wahnsinnig gut gefallen. Eventuell sehr geile offensive Lineups mit entweder dann Markkanen oder Paolo nominell auf der 5 und der andere auf der 4. Das ist defensiv sehr, sehr fragwürdig, aber das würde ich mir offensiv zumindest sehr gut vorstellen. Aber Markkanen gibt diesem Jazz-Team und wenn dann Franz nominell auf der 2 spielt oder so, das ist mir dann relativ egal. Er gibt diesem Team halt Shooting, Spacing, Secondary Creation und sie büßen aber auf der anderen Seite nicht wirklich an Size ein oder werden theoretisch vielleicht sogar noch größer. Ich würde Lauri sehr, sehr gerne in Orlando sehen. Sogar John Collins kann ich mir zumindest vorstellen, dass der in Orlando noch eine Rolle spielt, aber vielleicht kriegst du den dann nächstes Jahr oder so auch noch weggetradet. Aber Markkanen zu bekommen und dabei niemand wahnsinnig Wichtigen abzugeben, klar mit Fultz und Harris und Isaac, das sind drei Rotation-Spieler, aber jetzt niemanden, den du abgibst und dann bricht dein Gebilde ein, was ja sehr vielversprechend gerade aussieht in Orlando. Und die Pille, dass du Collins aufnehmen musst, die musst du halt wahrscheinlich dann schlucken. Das wäre meine Idee für den Finisher, wo ich ihn ganz gerne sehen würde, nämlich in Disneyland.
Boah, nee. Nee, gar nicht. Also aus Sicht von beiden würde ich das nicht wirklich fühlen. Erstmal, um das dann schnell abzuhaken, aus Sicht der Jazz, glaube ich nicht, dass das reicht, da man, glaube ich, jetzt da nicht wirklich einen vielversprechenden, oder was heißt vielversprechend, aber einen so richtig jungen, guten, talentierten Spieler für bekommt, wo man sagt, okay, wenn der sich vielleicht noch irgendwie entwickelt, dann könnte das mal irgendwann in Richtung All-Star, ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel verlangt, aber zumindest so das 100% Best-Case-Ceiling ist vielleicht irgendwo mal All-Star-Diskussion, All-Star-Flirt in die Richtung, was man eventuell von dem einen oder anderen Team bekommen könnte. Von daher glaube ich nicht, dass das Utah reichen würde, drei so mittelmäßige, okaye, einigermaßen junge Spieler für zu bekommen, aber vor allem aus Sicht von Orlando.
Ganz kurz zu Utah, du würdest halt, es wäre halt vor allem für die Bücher. Also Harris ist expiring, Fultz ist expiring, Isaac zwar nicht, aber er ist nicht komplett guaranteed oder sogar komplett non-guaranteed, das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. In der kommenden Saison. Und das Thema, das über den Jazz hängt, ist ja gerade, ob man Markkanen eine Vertragsverlängerung hinlegen möchte nächsten Sommer. Und wenn die Antwort nein ist, weil man der Meinung ist, Markkanen wird nicht Teil des nächsten richtig guten Jazz-Teams sein, weil halt einfach der Rest des Teams nicht nicht danach schreit, dass man in 3 Jahren wieder relevant ist, dann kann es schon ein Weg sein, die Bücher leer zu räumen und also noch mal mehr in den Rebuild zu gehen, als sie es bislang gemacht haben.
Ja, also wir müssen gar nicht darüber diskutieren, dass es clever wäre, aus Jazz-Sicht Markkanen an den Höchstbietenden abzugeben, auch für die Bücher. Also da bin ich hundertprozentig auf jeden Fall bei dir, aber ich glaube halt nicht, dass das, was man da von den Magic jetzt in dem Fall, den du vorgeschlagen hast, dass das halt das Maximum ist, was man bekommen kann und dass man es deswegen alleine machen sollte, weil ich meine, es ist das wertvollste Asset, das man hat in Utah, und ihn jetzt einfach nur abzugeben für die Bücher, würde ich jetzt halt nur so halb nachvollziehen können. Ich glaube, da gibt es bei 2, 3 anderen Teams, zu denen ich jetzt gleich vielleicht noch kommen würde, bessere Vorschläge. Bei Markkanen ist auch eines meiner, also ein Markkanen-Trade ist auch einer meiner Vorschläge hier, aber halt zu einem anderen Team. Von daher überschneidet sich das nur so halb. Aber um vielleicht zurück zu Orlando zu kommen, ich glaube halt nicht, dass Markkanen da optimal reinpasst, weil ich mir halt dann schon um die Defensive große Sorgen machen müsste. Gerade wer der nominelle Fünfer wäre am defensiven Ende. Ist es dann Banchero? Ist es Markkanen? Dann hat man auf einmal 2 Spieler, wenn die beide zusammen auf dem Parkett stehen. Und das sollte ja dann schon irgendwo das Ziel sein, dass man mit diesen beiden dann im Frontcourt auch closed. Dann hast du halt 2 Spieler, die gejagt werden können. Und wenn ich mir jetzt alleine ein Duell gegen ein Team wie Boston vorstelle, die halt so krass Matchup-Hunting betreiben und dann egal in wessen Händen der Ball am Ende ist, aus Sicht der Celtics, und dann kannst du dir aussuchen, jagst du Markkanen oder jagst du Banchero, das ist dann halt schon schwierig. Ich glaube, dass die Magic eine Menge ihrer defensiven Identität abgeben würden, in Kombination dessen, dass man halt den besten Verteidiger am Team in Jonathan Isaac, dass man den halt abgibt, obwohl ich jetzt langfristig auch nicht mit ihm planen würde, aber man sieht ja, wie gut dieses Magic-Team sein kann mit einem elitären defensiven Fünfer, der halt auch switchen kann. Und jetzt sich einen Spieler reinzuholen, der das dir überhaupt nicht gibt, da würde ich eher gucken, finde ich jemanden wie Isaac, der halt aber auch offensiv mir eine Menge gibt. Oder zumindest mehr gibt, als man aktuell von ihm bekommt, und nicht einen Spieler, der quasi, der das komplette Gegenteil ist von dem Jonathan Isaac, in dem Sinne, dass er offensiv dir sehr viel gibt, aber halt dann defensiv eine große Schwachstelle darstellt. Also ich glaube nicht, dass sich das so sehr lohnt, dass man offensiv so viel mehr besser ist, als dass man, sich das dann lohnt, weil man halt defensiv eine Menge abgibt. Aber ich gebe dir natürlich recht, offensiv stelle ich mir das extrem geil vor. Die Magic brauchen Spacing, die Magic brauchen Shooting sehr, sie brauchen auch noch mehr Shot Creation, abgesehen von diesem Star-Duo, und Markkanen ist halt ein fantastischer Spieler am offensiven Ende. Aber ich glaube nicht, dass das was wäre, was ich jetzt so besonders fühlen würde, aus Sicht von Orlando.
Ich habe noch einen kleineren zweiten. Ich bin ein bisschen mehr der Meinung, dass ich würde gerne die Offense boosten. Und ich glaube, die perfekte Welt, in der du einen Offense-Booster findest, der dann auch noch die Defense nicht zu sehr beeinträchtigt. Ich weiß halt nicht, ob es diesen Spieler gibt für Orlando.
Ich glaube halt, dass die Offense automatisch geboostet wird in den nächsten 2 Jahren, weil die beiden besten Spieler im Team gerade in Jahr 2/3 ihrer Karriere sind und noch so viel besser werden können, dass das alleine dazu führt, dass diese Offensive langfristig gut wird.
Ja,
das sehe ich halt defensiv nicht. Banchero hat große Fortschritte gemacht am defensiven Ende, aber er ist kein langfristiger Anker einer Verteidigung.
Mhm.
Ja. Und was machst du dann langfristig? Also du hast ja dann nicht wirklich, du kannst ja nicht sagen, dann holst du dir irgendwann diesen defensiven elitären Center rein. Du kannst ja nicht sagen, okay, also du kannst ja dann nicht mit Wagner, Markkanen, Banchero und dann noch einem Fünfer spielen.
Doch, warum nicht? Dann ist halt Wagner nominell der Shooting Guard, aber dann hast du halt eine sehr, sehr große Line-Up, aber die sind ja alle beweglich, switchable in dem Sinne, dass sie nicht komplett aufgefressen werden.
Wer verteidigt dann in Point-of-Attack-Situationen?
Das ist Franz zum Teil. Ja, dann bräuchst du im besten Fall der Fünfte, der noch irgendwie...
optimale Rolle.
Ja, aber Sachs zum Beispiel, wird dann schwierig gegen Flügel, aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich gebe dir recht. Einen anderen Spielertyp, den, also ich habe noch einen kleineren zweiten Magic Trade, den mir ein Hörer geschickt hat, der liebe Niklas, den ich sehr interessant fand, zumindest, wo mich interessieren würde, deine Gedanken dazu. Ein anderer Spielertyp, den ich nämlich sehr gerne in Orlando sehen würde, wäre so ein klassischer Point Guard, so ein Table Setter. Und die Idee von Niklas war Tyus Jones von den Wizards, zusammen mit Corey Kispert, der dann auch ein bisschen Shooting Spacing, und rüber nach Washington gehen dann Markelle Fultz, Chuma Okeke, auch wieder da, expiring contracts, plus ein First Rounder, Lottery Protected eventuell für den kommenden Sommer und noch zwei Second Rounder von, also nicht eigene, sondern von anderen Teams. Problem wäre, du müsstest Jones im Sommer halt verlängern, aber, und auch da natürlich wieder das Fragezeichen der defensiven Kompatibilität, aber so offensiv würde mir ein Tyus Jones auch sehr, sehr gut gefallen in Orlando, der dann den Ballvortrag übernehmen kann, Plays initiieren kann und ein bisschen die Last von den Schultern von Paolo und Franz nehmen kann, offensiv.
Ich halte halt weiterhin eine Menge von Fultz, wenn er jetzt nicht die allerbeste Saison spielt.
Und ja, er spielt vor allem halt kaum, leider. Er ist mal wieder
seit langem
verletzt.
Ja. Hat nur 5 Spiele gemacht. Letztes Jahr hat er ja eine Menge Spiele absolviert, hat er 60 gemacht und sah richtig, richtig gut aus in dieser Zeit. Hm. Den mag ich dann schon eher, weil es eher so ein kleiner Rollenspieler-Move ist, um dieses Duo herum. Also, das sind halt die beiden Wege, die Orlando gehen kann. Man kann geschickte, kleine, effektive Moves machen, um die Center-Position, die Point-Guard-Position, 3-and-D-Spieler auf den Flügel reinzuholen und wirklich sagen, okay, wir bauen um diesen Kern. Oder du baust halt um, oder du baust halt wirklich eine Big Three, die perfekt zusammenpasst an beiden Enden des Parketts. Das sind, glaube ich, die beiden Wege, zwischen denen man sich in Orlando entscheiden kann. Und der Markkanen-Move ist halt keiner von beiden so richtig. Und den zweiten, den du jetzt vorgeschlagen hast, das wäre halt dann eher so in die erste Richtung, dass man halt so geschickt Rollenspieler herumbaut und Franz und Paolo über Jahre hinweg Möglichkeiten gibt, sich ihr Game zu erweitern und immer besser zu werden. Und dann reicht das vielleicht irgendwann. Obwohl ich dann den Big Three Move bevorzugen würde, aber der ist halt deutlich schwieriger.
Ja, klar. Ich verstehe deine Zweifel voll. Ich glaube, also Markkanen ist ja 25, 26, wie alt ist der? Er ist halt auch noch in einem Alter und ich glaube auch, du wirst ihm jetzt nicht im nächsten Sommer unbedingt einen Max hinlegen müssen. Selbst wenn, könnten sich die Magic das relativ easy erlauben, cap-technisch. Und wenn dann Paolo und Franz, die jetzt gerade 21 bzw. 22 sind, wenn die dann in 2-3 Jahren wirklich in Richtung Prime gehen, dann ist halt Markkanen auch immer noch in der Prime. Und ich sehe aktuell keinen anderen potenziellen dritten Star in diesem Alter, den die Magic sich holen könnten. Wo sich natürlich die Frage stellt, brauchen sie das aktuell überhaupt? Da würde ich auch klar mit Nein beantworten. Also meiner Meinung nach, du kannst auch einfach so weitermachen wie bislang. Vielleicht hoffen, dass Suggs sich etabliert, dass Anthony Black sich schneller entwickelt, als man das vielleicht erwarten kann und so weiter. Und dann erst in 1-2 Jahren dich auf die Suche nach diesem großen Move machen. Ist wahrscheinlich sogar der clevere Weg. Mach doch mal mit deinem Lauri-Trade weiter, wenn wir jetzt schon bei Markkanen sind.
Es ist der langweilige, offensichtliche Move, aber es ist halt auch der geilste irgendwo, und zwar OKC. Weil da passt er halt wirklich perfekt rein. Also so richtig, richtig, richtig perfekt in meinen Augen. Und zwar irgendeine Kombination aus jungen Spielern und Draftpicks, wovon man mehr als genug hat in OKC. Kein Team kann mehr bieten. Und wenn man in OKC wirklich, wirklich sagt, wir geben Josh Giddey ab, den man nicht vermissen wird, auch wenn wir uns nur auf den On-Court-Stuff beziehen, da neulich ein Video gemacht, wie das überhaupt nicht funktioniert offensiv. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, aber es klappt nicht mit Josh Giddey auf dem Parkett neben der derzeitigen Big Three in Oklahoma City, weil er nicht die Qualitäten mitbringt, die du an der Seite dieser drei Spieler brauchst. Und weil das, was er einigermaßen gut kann, überhaupt nicht gebraucht wird in diesem Team. Wenn man also wirklich sagt, wir geben Josh Giddey, wir geben Cason Wallace ab, mit dem es übrigens viel, viel besser funktioniert, wenn er Giddey ersetzt. Wir geben irgendwelche Salary-Filler, einen Bertans, einen Yang ab. Und dann halt wirklich, da können die Utah ihren First-Rounder in diesem Sommer können sie zurückhaben. Dann kommt ein First-Rounder aus Houston 2024, dann kommt der 25er von Philadelphia eventuell. Dann kann man hier wirklich über zwei junge Spieler und meinetwegen drei First-Rounder reden, wo man vielleicht schon fast wieder sagen könnte, das ist ein bisschen überbezahlt. Aber die Thunder können hier wirklich zuschlagen. Für so einen Spieler oder für einen Spieler, der so reinpasst wie die Faust aufs Auge an beiden Enden des Parketts, hat man sich, glaube ich, diese Schatztruhe auch irgendwo aufgebaut. Man braucht nicht diesen super, 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 Superstar, weil man hat einen Kern aktuell aus drei Spielern mit SGA, mit Holmgren und mit J-Dub, die beste Big Three der NBA Potenzial haben. Dieses Trio, dieser Kern hat das Potenzial, mal die beste Big Three der NBA zu sein. Da musst du jetzt nicht noch irgendeinen Spieler reinholen, der das Ganze irgendwie sprengt oder einen von diesen dreien ersetzen, sondern du kannst hier mit Markkanen wirklich deinen vierten reinholen, der offensiv all die Sachen mitbringt, die wir gerade eben schon angesprochen haben, Shooting, Creation, Spacing, Movement, guter Cutter, super athletisch. Und defensiv fallen halt seine Schwächen, die er hat, nicht so wirklich ins Gewicht, weil du einen zukünftigen Top-3-Defender in der NBA an seiner Seite hast und weil du mit einem Lu Dort, mit einem Williams und mit einem SGA halt, du hast halt herausragende Defender auf jeder einzelnen Position um ihn herum. Das heißt, du kannst ihn viel, viel besser verstecken. Und wenn man jetzt diesen Move macht und dem Team 2 Jahre gibt, dann ist das ein Contender. In meinen Augen. Mehr braucht es nicht, als noch ein bisschen mehr Zeit für Williams und für Holmgren. Mehr Zeit und Erfahrung und einen Larry Markkanen. Und dann ist das dein Championship-Team. In meinen Augen. Mehr brauchst nicht. So gut sind die Thunder einfach jetzt schon. Und dann bezahlt man halt auch vielleicht ein bisschen mehr. Man wird Giddey los. Sicherlich, wenn man es in irgendeiner Art und Weise schafft, Giddey loszuwerden und Wallace zu behalten, dann umso besser, weil Wallace einer der besten Rookies der NBA in diesem Jahr auch dazu kam. Ein Video, wo ich über drei Rookies geredet habe, über die niemand redet. Und da war er auch mit dabei. Großer Fan von dem, was er da bisher macht. Und es ist, wie gesagt, ein Unterschied von Tag und Nacht, ob er spielt oder ob Giddey spielt. Aber du wirst halt Giddey los, du musst Giddey nicht bezahlen. Du wirst besser, weil er weg ist. Du kannst dir all dieses Drama sparen, was da vielleicht noch kommt und was da auch schon kam. Win-win aus der Situation. Und aus Utahs Perspektive mag ich das halt auch mehr als das, was sie von dem Magic bekommen hätten, in dem, was du vorgeschlagen hast. Weil man kann zumindest noch den Case machen, dass Giddey, weil er noch so jung ist und weil seine Fähigkeiten in der Onboard-Creation und dem Passing und so halt in einem Team wie Utah, was es dann wäre, viel mehr zur Geltung kommen, viel mehr gebraucht würden als in einem Team, wo der Ball eh über SGA läuft und über die anderen beiden. Und da kann man sagen, okay, gut, gib ihm da die Schlüssel der Offensive irgendwo in die Hand und das kann zumindest noch einigermaßen werden. Und wenn man dann wirklich noch Cason Wallace bekommt, dann hat man hier gleich einen ziemlich guten Backcourt, der echtes Potenzial hat. Plus du bekommst halt haufenweise Picks, die du von keinem anderen Team bekommst. Und das ist besser als das, was Orlando anbietet, in meinen Augen. Das ist besser als das, was die Warriors, wo sich ein Package dann um Kuminga drehen würde, glaube ich, liefern könnten. Das ist ein besseres Package, als die meisten anderen Teams liefern könnten. Also ich glaube wirklich, wenn die Thunder das wollen, dann schlägt niemand das, was sie abgeben können für jemanden wie Markkanen, der auch noch in die Timeline passt. Weil SGA auch in Anführungszeichen schon 25. Also der ist zu perfekt, um wahr zu sein, glaube ich. Dieser Trade.
Ich mache mir aus zweierlei Hinsicht Sorgen. Beziehungsweise aus dreierlei. Ich kann mir wirklich ich bin, glaube ich, von dem spielerischen Fit nicht ganz so überzeugt wie du und wie wahrscheinlich die meisten anderen. Hauptsächlich defensiv. Es wäre dann, wenn dieser Trade durchgeht, wäre es dann Lauri auf der 4 und Chet auf der 5, oder? Ich habe auch einen Thunder-Trade dabei, beziehungsweise zwei. Mein Hauptziel war es, einen Big Man zu finden für die Thunder, also ein Fünfer. Erstens, weil sie ein katastrophales Rebounding-Team sind an beiden Enden des Feldes. Und da hilft halt Lauri auch nicht. Und zweitens, weil du nicht nur in dieser Saison, sondern generell auch in den nächsten Jahren, da wird sich nichts dran ändern, wenn du im Westen einen Playoff-Run starten willst, musst du an Nikola Jokic vorbei, musst du an Anthony Davis vorbei, musst du an Domantas Sabonis vorbei und so weiter und so weiter. Und selbst bei Teams, wenn jetzt OKC gegen Phoenix in einer Playoff-Serie spielen würde, ich glaube, es ist halt ein krasses Handicap, dass du dir dann anstelle von OKC wirklich Sorgen machen musst, wie verteidigen wir Jusuf Nurkic. Weil sie können es halt nicht. Man kann sagen, okay, dann können sie es halt nicht und wir konzentrieren uns auf die anderen. Ich glaube, diesem Team würde ein klassischer defensiver Anker, Rebounder, Big Body gut tun, weil ich bin mir aktuell sehr, sehr unsicher, wie weit du in diesem Westen in der Playoff-Serie kommst mit Chet Holmgren als deinem Vollzeit-Fünfer gegen so die Spieler von diesem Kaliber. Und ich denke da natürlich vor allem an Jokic und vor allem an Davis. Deswegen habe ich in meinen OKC-Überlegungen, kann ich gleich noch dazu kommen, habe ich nach einem Big gesucht. Außerdem, du wirst Markkanen verlängern müssen, was die Jazz vielleicht tatsächlich machen. Also ich frage mich tatsächlich, ob sie ihn denn abgeben wollen, aber es, wie gesagt, die Gerüchte scheinen das anzudeuten. Du wirst ihn verlängern müssen und du wirst ja dann auch relativ zeitnah sowohl Chet als auch Jalen Williams verlängern müssen und die kriegen auch dann große Verträge. Und dann hast du plötzlich eine Big Four mit Shea, der ja schon einen großen Vertrag hat, die sehr, 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 sehr teuer wird unter dem neuen CBA. Und die dritte Sorge, das habe ich bei mir gerade schon angerissen, ich kann mir leider sehr, sehr gut vorstellen, dass Danny Ainge mehr oder weniger darauf besteht, dass man John Collins mit aufnimmt. Und dann ist es plötzlich viel, viel weniger attraktiv. Wobei OKC vielleicht tatsächlich dieses eine Team ist, das mit ein, zwei jungen Spielern, gebe ich dir voll recht, vor allem wenn dann Giddy dabei ist, von dem ich immer noch ein großer Fan bin, nur halt nicht in diesem Kontext bei OKC, plus so viele Picks, wie du nur irgendwie annehmen kannst. Und es tut ihnen halt immer noch nicht wahnsinnig weh. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber die haben ja irgendwie 20 plus First-Round-Picks in den nächsten 5 Jahren oder so. Also es ist ja wirklich verrückt und da reden wir schon seit Jahren drüber. OKC könnte vielleicht tatsächlich das eine Team sein, das zu Danny Ainge geht und sagt, Danny, hier, guck mal, wir ballern dich so lange mit Picks zu und es tut uns immer noch nicht richtig weh. Das passt dann schon. Was sind deine Gedanken zu dieser Big-Thematik? Weil ein Frontcourt mit Williams, Lauri und Chet, weiß ich nicht, ob das reicht im Westen.
Welcher konkrete Big schwebt dir denn vor?
Es sind beides eher kurzfristig, also die eine ist eine sehr kurzfristige Lösung, die andere eine etwas weniger kurzfristige Lösung. Ich habe rumprobiert, einmal mit Jared Allen und einmal mit Clint Capella. Das wären die beiden, die ich jetzt hätte. Das wäre eine deutlich kleinere Lösung als Lauri, also kein Star-Bigman. Ich dachte vielleicht sogar an Miles Turner, das wäre halt richtig, richtig gut, aber die Pacers gehen gerade in eine Richtung, die gehen, glaube ich, auch eher in die andere Richtung in Sachen, dass man jetzt eher für gute Spieler traden möchte, als gute Spieler abzugeben. Deswegen halte ich das für eher unrealistisch. Ich halte es für realistisch, dass entweder Capella oder Allen zu haben sind. Du bräuchtest in beiden Szenarien entweder Bertans oder Dort, als einfach, dass das mit den Gehältern funktioniert, also sehr wahrscheinlich Bertans. In dem Allen-Trade müsste man vermutlich tatsächlich Giddy mit reinschmeißen. Da ist dann auch wieder die Frage, dafür dann vielleicht nur einen First-Rounder, wenn überhaupt. Und in dem Capella-Trade würde, glaube ich, so jemand wie Jang oder, ja, take your pick, also einer dieser jungen Kendrick Williams, Pokuševski, wer auch immer, also da würde dann einer von den Jungs reichen und da müssten es dann vielleicht, auch da reicht wahrscheinlich ein First-Rounder. Und zur Not packst du halt noch einen zweiten mit drauf. Aber die Jared Allen-Lösung wäre mir lieber, weil ich mir defensiv dieses Duo Allen und Chet daneben als Roamer sehr gut vorstellen kann. Und Allen mit seiner Roll Gravity, mit seinem vertikalen Spacing an der Seite von Shea, glaube ich, auch offensiv ganz, ganz gut passt.
Aber wir haben noch neulich erst eine Folge gemacht, wo wir drüber geredet haben und auch zu dem Entschluss gekommen sind, dass Two-Big-Lineups nicht funktionieren.
Ja, aber sie haben halt auch nicht den One-Big, der irgendwie halbwegs dagegenhalten kann. Stand jetzt.
Sehe ich anders.
Also du glaubst, dass Chet irgendein Land sieht in der Serie gegen Jokic oder gegen AD? Plus, wie gesagt, das Problem mit dem Rebounding, was halt seit Jahren schon ein Problem ist in OKC. Aber ja, sie haben ja eine gute Defense.
Ja, erstmal würde ich meine Kaderplanung nicht darauf auslegen, wie gut dieses Team am Ende reboundet. Ich glaube, Rebounding ist zu einem absolut Großteil Einsatz und Fokus der Spieler und Taktik. Rebounding ist was, was man lernen kann. Sicherlich, wenn jetzt nur Point Guards rumlaufen würden, dann können die wahrscheinlich noch so viele taktische Mittel finden und suchen, um zu rebounden. Aber ich würde jetzt nicht, also am Kader was umzustellen, weil man ein Rebounding-Problem hat, wäre so das Letzte, was ich machen würde. Da gibt es andere Schrauben, an denen man drehen kann, bevor man sagt, okay, wir müssen hier die ganzen Spieler wechseln, um dieses Rebounding-Problem anzugehen. Aber darum geht es, glaube ich, gar nicht. Also überhaupt nicht. Ich denke, das erstmal stoppt niemand Nikola Jokic. Und ich wüsste nicht, warum Chet schlechter aussehen soll gegen den Joker als irgendjemand anderes. Anthony Davis hat kein Land gesehen gegen Nikola Jokic in diesen Playoffs. Ich fände, wenn ich jetzt so spontan drüber nachdenke, eine Lösung, in der man Lou Dort ranstellt an Joker, so in dieser PJ Tucker-Rolle, und Holmgren Roman lässt, oder in der man J-Dub ranstellt an Joker und Holmgren helfen lässt, vorher schon in Position bringen. Was mir jetzt, ohne viel drüber nachzudenken, einfallen würde als Lösung. Aber Chet Holmgren ist auf dem Weg, eine All-Time-Great-Defensive-Rookie-Season zu spielen. Und vielleicht ist er dieses Jahr noch nicht so weit oder nächstes Jahr. Aber dieses Thunder-Team hat ja noch ein paar Jahre Zeit in meinen Augen. Und ich denke, dass Holmgren in Jahr 4 und 5 seiner Karriere einer der besten Defender der Welt sein wird. Einer der besten 2, 3, 4, 5 Defender der Welt sein wird. Und wenn das nicht reicht in den Playoffs, dann weiß ich halt nicht, was dann reichen würde. Wie gesagt, wir haben in der Folge rausgearbeitet und wir haben es an Beispielen runtergebrochen, warum Two-Back-Lineups überhaupt nicht funktionieren, in den Playoffs generell nicht und mittlerweile auch in der Regular Season nicht. All die Argumente, die wir da genannt haben, sind eigentlich Gründe dagegen. Also du würdest halt offensiv das Spacing extrem ruinieren, mit dem klassischen Big Man im Dunker-Spot, gerade jemanden wie Capella, der nicht werfen kann, oder Allen, der nicht werfen kann. Holmgren würde das wirklich schaden, offensiv auf der 4 zu spielen, anstatt auf der 5. Wie gesagt, defensiv bin ich auch kein Fan. Also das ist ja was, wo wir hatten ja sogar das Beispiel, ich hatte ja zum Ende dieser Folge damals in meinem Fazit noch so ein bisschen geguckt auf einige Teams, die den Luxus haben, dass sie halt im Gegensatz zu einem Team wie Orlando mit Bankero und so, die diesen defensiven Fünfer brauchen, irgendwann diesen echten, haben wir ja über Teams gesprochen, wie die Spurs mit Wemby, über die Thunder mit Holmgren, dass sie einfach hier diesen unfassbaren Luxus haben, dass sie ihren defensiven Fünfer, der alles kann, einfach schon im Kader haben. Gerade wenn ich anschaue, wie Allen und Mobley, der ja eine schlechtere Version offensiv und defensiv im Vergleich zu einem Holmgren ist, jetzt gerade und langfristig, wo es ja auch schon nicht funktioniert hat. Also das wäre eine Katastrophe. Ich glaube, das wäre das Schlimmste, was die Thunder machen könnten. Dass sie einen klassischen, traditionellen, Non-Shooting-Big, der gleichzeitig aber auch kein elitärer Defender ist, an die Seite von Holmgren stellen. Das, glaube ich, wäre ein riesiger, riesiger Fehler. Das ist, glaube ich, nicht die Baustelle, die man angehen sollte. Man hat hier den Fünfer der Zukunft gefunden. Und ich gebe dir durchaus recht, dass man bei der Kaderplanung jetzt gerade, so wie es vor 10 Jahren war, wie stoppen wir LeBron, muss es jetzt sein, wie stoppen wir Jokic. Aber das, also würde ich überhaupt nicht fühlen. Aus Grund dessen, aus allen Gründen, die wir rausgearbeitet haben in unserer Folge.
Genau, also langfristig gebe ich dir recht. Genau deswegen habe ich mich mit sowohl Capella als auch Allen, wobei Capella natürlich schon eher, aber Allen würde halt auch noch einigermaßen in die Timeline reinpassen, vielleicht verlängern wir den dann sogar, ist es dann eher die kurzfristige Lösung. Weil ja, du hast diese wahnsinnige Schatzkiste und du kannst wahrscheinlich, selbst wenn du jetzt Markkanen holst für irgendwie 4 First-Rounder, kannst du wahrscheinlich trotzdem nochmal einen anderen Star-Trade machen. Aber ich weiß nicht, ich bin rein im Vakuum nicht der größte Markkanen-Fan. Ja, er passt gut rein, aber passt er wirklich so wahnsinnig gut rein, als dass du dann nicht lieber noch ein, zwei, also ähnlich wie der Orlando-Case, den ich gerade gemacht habe, wartest du dann nicht lieber noch ein, zwei Jahre Und vielleicht kommt Joel Embiid auf den Markt nächstes Jahr oder so. Ich weiß nicht, ob Chet schon in den nächsten 3 Jahren oder so wirklich diese Lösung auf der 5 sein kann. Und ja, die Thunder haben Zeit, aber warum nicht? Hol dir doch einen Capella rein oder einen Allen. Du hast vielleicht jetzt dieses Jahr einen ersten coolen Playoff-Run. Ja, weißt du, was ich meine? Also will man das Pulver dann vielleicht doch noch nicht ganz so krass verschießen, dass du dann in 2 Jahren oder so vielleicht gut gebrauchen kannst?
Dann mach doch jetzt lieber gar nichts. Anstatt jetzt irgendwie eine kurzfristige Lösung zu finden. Ich glaube halt, dass die, wenn du jetzt Capella reinholst und du lässt Capella starten, bist du ein schlechteres Team.
Glaubst du? Glaube ich nicht.
Ich glaube, wenn du den besten Drop-Defense, den besten des Teams und einen der besten Drop-Defense-Bigs des Sports aktuell aus dieser Rolle schon erstmal rausnimmst, bist du schon mal automatisch schlechter. Also der Mann, der jetzt deine, du würdest quasi einen Mann, der jetzt deine wichtigste defensive Aufgabe übernimmt, würdest du ihm die wegnehmen und die jemandem geben, der das nicht so gut kann. Plus, du würdest den Mann auf die 4 stellen und das heißt, du würdest wahrscheinlich, weil er weniger Platz hat und auf dieser Rolle spielt, würdest du ihm offensiv schaden. Ich glaube, da sind wir uns einig, wenn Chet jetzt auf der 4 spielt mit einem Capella, würde ihm das offensiv schaden im Vergleich zu ihm als 5 gegen langsamere Bigs, gegen die er spielt, mit all dem Spacing, mit all dem Platz, niemand, der im Dunkerspot ist. SGA ist einer der besten Driver der NBA, das gleiche gilt, deutlich abgeschwächter Form, aber auch hier ist der Drive des Bread and Butter von Jalen Williams. Deine 3 besten Spieler, die jetzt alle 3 aufblühen, denen würden allen geschadet werden mit einem traditionellen 5er auf dem Parkett. Und wie gesagt, ich glaube, dass du defensiv schlechter bist. Dann hol dir jemanden wie Dwight Howard bei den Lakers damals rein. Irgendeinen Minimum Big Body Center, jemand wie McGee, dass du wirklich sagst, okay, du hast in so einer Nugget-Serie, hast du zumindest die Option, dann mal irgendwie too big zu spielen und Homegrown auf die 4 zu stellen. Aber hol dir keinen rein, der irgendwie erwartet, 25 Minuten pro Abend zu spielen und der irgendwo vielleicht sogar erwartet zu starten. Also prinzipiell hätte ich da gar nicht mal so ein Problem damit, wenn du sagst, so ein Backup-Big-Man, wie das bei den Lakers damals der Fall war, dass du sagst, okay, eigentlich ist AD unser 5er und es gibt Serien, in denen wird Davis auf der 5 spielen, wie gegen Houston damals und dann wird es halt, oder in Finals gegen Miami, aber dann wird es Serien geben, da brauchen wir McGee, wie in der ersten Runde gegen Dame und die Blazers in der Bubble und dann wird es Serien geben, da brauchen wir Dwight, wie gegen Joker und die Nuggets in den Conference Finals, aber normalerweise haben wir halt unseren 5er und dann ist gut. Wenn du das jetzt anwendest auf OKC, würde ich das schon durchaus nachvollziehen können. Aber dann hol dir irgendeinen Big Man rein, der kein Problem hat, wenn es Spiele gibt, wo er nicht spielt, wo es Serien gibt, wo er nicht spielt. Und das kann ich mir halt bei einem Capella nicht vorstellen und erst recht nicht bei einem Jared Allen, weil die halt einfach auch irgendwo, die sind zu gut, um einfach nur 5 Minuten zu spielen im zweiten Viertel und 5 Minuten vielleicht im vierten am Anfang. Aber sie sind zu schlecht, um zu closen für ein Team, was Meister werden möchte. Und deswegen würde ich das halt in dem Fall nicht finden, aber es gibt sicherlich traditionelle Bigs, die diesem Team helfen könnten und es könnte sicherlich auch Holmgren helfen, nicht immer der 5er sein zu müssen, aber halt nicht so in der Form und erst recht nicht, dass man da noch irgendwie was für abgibt oder sowas.
Was wäre mit einem Turner zum Beispiel, der dem Spacing nicht so schadet wie Capella oder Allen?
Würde ich schon mehr mögen, aber auch hier wieder, Turner will irgendwo seine Würfe nehmen und will irgendwo seine Minuten spielen und hat sogar vor ein paar Jahren noch davon geredet, dass er findet, dass er eigentlich auch jemand sein sollte, über den Offense gelaufen wird. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Und das kannst du halt nicht gebrauchen. Deswegen, wenn die Lakers damals jemanden gehabt hätten, der erwartet, regelmäßige Minuten auf der 5 zu sehen, dann weiß ich nicht, ob dieses Team überhaupt Meister geworden wäre. Sondern es muss schon klar sein, Chet ist unser 5er und in Ausnahmen brauchen wir eventuell diesen Backup-Big. Und das ist der andere Weg. Aber vielleicht gibt es ja sogar einen Weg, in dem man sich den Makeln holt und dafür wirklich was abgibt und dann halt irgendwo so einen Center bekommst, der dir halt gerade defensiv, offensiv brauchen sie, glaube ich, dann nicht noch irgendwas davon. Aber der halt gerade dann defensiv extrem helfen würde. Aber denkst du, dass Dort ist halt schon ein extrem geiler Wing-Defender, der halt auch bullig ist?
Mhm.
wenn du dort an Joker ranstellst und Holmgren als Help-Defender hast, ist gar nicht mal so mies, oder?
Ja, ich weiß nicht. Also das ist ja das PJ Tucker, Draymond Green-Lösung.
Ja.
Die sind dann doch nochmal eine andere Gewichtsklasse als Dort, oder? Also außer der ist jetzt wirklich, ich guck mal kurz, wie viel er wiegt.
Also ist natürlich jetzt Tucker ist schon größer, aber Dort, der Körperschwerpunkt, der ist nicht
sehr
hoch.
Dort ist halt 6'3 und ist bei 97 Kilo. Und jetzt zum Beispiel Tucker, durch den diese Idee ja mehr oder weniger geboren ist, das sind halt 2 Inches und knapp 15 Kilo. Ich verstehe, wo du herkommst und klar, ich würde es auch gerne mal sehen, wie es aussieht, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, dann brauchst du halt tatsächlich eher so ein Tucker, Draymond, wen gibt es dann noch, der so in die Richtung irgendwie rumläuft. Ja, das war es wahrscheinlich sogar schon so ziemlich. Weiß ich nicht, ob das funktionieren würde, ob das dann nicht doch ein bisschen zu wenig Masse ist für den Joker. Oder, also wie gesagt, klar, ich bin voll bei dir, Joker stoppst du sowieso nicht. Aber mit dem Team aktuell halt AD auch nicht. Und phasenweise halt Nurkic auch nicht. Und dann wird es so langsam zum Problem. Oder Sabonis oder wie sie alle heißen. So, gerade im Westen musst du halt an echt vielen Brechern vorbei.
Das weiß ich nicht. Also erstmal, Sabonis bereitet mir in den Playoffs überhaupt keine Angst. Nach dem, was da letztes Jahr war. Und Anthony Davis ist so ein inkonstanter offensiver Spieler. Da habe ich, glaube ich, kein schlechtes Gefühl, wenn ich da mit Chet Holmgren reingehe.
Wusstest du, dass PJ Tucker eigentlich Anthony Leon Tucker heißt? Also weder P noch J? Mm-mm. Das PJ, es steht bei PKRF, PJ stands for his nickname Pops Jr.
Mhm.
Hä? Naja, aber das ist eine andere Geschichte. Wollen wir weitermachen?
Mach mal weiter.
Bist du jetzt wieder dran, ne?
Gut, dann kommt mein dritter. Hier muss ich aber dazu sagen, man kann jedes dieser Teams ersetzen mit den Teams, die ich vorhin bei Caruso gesagt habe. Und man kann diesen Spieler auch durch Caruso ersetzen. Und zwar würde ich sehr fühlen, wenn OG Anunoby zu den Indiana Pacers wechselt.
Ja!
In Kombination mit
nice. Otto Porter. Das ist nicht mein dritter, aber das wäre mein Backup gewesen.
Ja.
Genau das.
OG und Otto Porter Jr. gehen nach Indiana und Buddy Hield, Jairus Walker und 1 bis 2 First-Rounder oder 1,5 in dem Sinne, dass einer ungeschützt ist und der andere irgendwie Lottery oder Top 10 Protected, gehen nach Toronto. Auch hier Win-Win, weil die Pacers brauchen nichts mehr als Defense und OG Anunoby ist ebenso wie Alex Caruso einer der besten Non-Big-Man-Defender im Game. Plus offensiv, mittlerweile ist er ein hervorragender Shooter, 40% bei einem hohen Volumen, gibt dir ein bisschen Creation, aber natürlich vor allem spielt er dann, weil er halt ein guter Spot-Up-Schütze ist und weil er halt ein herausragender Defender ist und genau das brauchen die Pacers an der Seite von Halliburton und die Raptors gehen halt in keine Richtung mit diesem Team, weder in die eine noch in die andere und man würde halt hier einen jungen Spieler bekommen, man würde in irgendeiner Art und Weise Draft-Stuff bekommen und das würde ihnen sicherlich helfen. Weiß nicht, du eine Meinung hast, wer mehr Wert hat, ob es ein Alex Caruso ist oder ein OG Anunoby, für wen da das größere Package zusammengestellt werden sollte. Aber hier, wie gesagt, du kannst ersetzen die Teams, die ich vorhin genannt habe. Philadelphia könnte sehr viel mit Caruso anfangen, sehr viel mit Anunoby anfangen. Die Pacers könnten sehr viel mit Caruso anfangen, sehr viel mit Anunoby. Anunoby würde ich mir auch geil in Dallas vorstellen, genauso wie Caruso bei den Pacers. Ja, das lässt sich bunt durchmischen, weil es 2 sehr ähnliche Spielertypen sind, die jedem Contender sehr helfen. Aber Anunoby, der eine Menge Potenzial hat, das, was er kann, wird halt extrem verschwendet in Toronto. Und es ist halt super schade. Und ihn bei einem Team spielen zu sehen, was Playoff-Basketball spielt, da würde mein kleines Herz aufgehen auf jeden Fall für.
Also wie gesagt, Anunoby zu den Pacers war auch einer meiner Trades, beziehungsweise mein Backup. Ich glaube aber nicht, dass das reicht. Also was war jetzt da? Du sagtest Hield und wer noch? Und Walker.
Und 2 Firsts.
Und, okay.
Das sollte reichen.
Ich weiß, also erstens hat Masai Ujiri angeblich, wollte er in der vergangenen Saison, Memphis war glaube ich das Team, das da irgendwie rumgeschwirrt ist, wollte er angeblich 4 First-Rounder. Das ist wahrscheinlich etwas utopisch, aber ich glaube, der lässt sich dann nicht auf irgendwas ein, auf das er nicht absolut Bock hat. Wobei man dazu sagen muss, bei OG, er hat eine Spieleroption über knapp 20 Millionen für die kommende Saison. Es ist gut möglich, dass er die nicht zieht und Free Agent wird. Das heißt, er bräuchte einen neuen Vertrag, der dann sicherlich nicht super günstig wird. Und ich frage mich so ein bisschen, warum sollten denn, also klar, es gab vor der Saison die Gerüchte, dass Hield weg will. Aber so wie es aktuell läuft und so wie er in dieses Team reinpasst und mit seinen 31 ist er zwar alt und passt nicht mehr so richtig in die Timeline rein, aber er ist auch nicht super alt. Warum sollten sie ihn den Stand jetzt abgeben wollen?
Weil er nicht verteidigen kann?
Er ist expiring. Bitte?
Weil er nicht verteidigen kann?
Ja, aber er ist halt, glaube ich, auch mit seiner krassen Shooting Gravity schon auch ein sehr großer Teil von dem, was sie offensiv machen. Was du so mit OG nur bedingt replizieren könntest. Und du könntest Herley, Hield und OG ja auch eventuell zusammenspielen lassen. Oder Hield, der dann einfach weiterhin von der Bank kommt und dann hast du Bruce Brown dann auf der 2 oder so.
Hm.
Ich glaube aber vor allem aus Toronto-Sicht, also wir gehen ja in diesem Szenario wahrscheinlich davon aus, dass Toronto in den Rebuild geht. Oder zumindest stark in die Richtung. Und ja, du hast dann diese 2 Firsts, aber Indiana wird, so wie es aktuell aussieht, wahrscheinlich echt gut sein in den nächsten Jahren. Reicht dann ein Jairus Walker, der zwar jetzt ein Top-10-Pick war, von dem wir bislang aber quasi noch nichts gesehen haben, reicht das dann als junges Asset? Und deswegen kam ich relativ schnell zu dem Gedanken Mathurin. Also ich habe auch Walker mit drin. Ich hätte aber Mathurin und Walker für Anunoby plus dann wahrscheinlich nur ein First. Weil dann könntest du dir aus Toronto-Sicht wirklich sagen, hey, Mathurin ein bisschen stagniert jetzt in seiner zweiten Saison, aber ganz junger Spieler, gute Rookie-Saison gespielt. Das könnte einer sein an die Seite von Scotty Barnes.
Aber ist Mathurin mehr wert als eine Unprotected First?
Ich glaube schon. Also ich glaube generell junge Spieler sind, also meiner Meinung nach, je nachdem. Und er hat ja auch wirklich schon sehr gute Ansätze gezeigt und er ist rein von seinem physischen Profil her, von seiner Athletik, von seinem Skillset, ist er ja ein sehr, sehr interessanter Spieler. Und auch weiterhin super jung, glaube ich, oder? Wie alt ist er? Lass mich
gucken. Wolltest du gerade sagen, dass junge Spieler mehr wert sind als Unprotected Firsts?
Ja, ich finde schon, aber der Markt sagt oft was anderes.
Ich glaube es nicht.
Aber ich glaube, ein Mathurin ist Stand jetzt für die Raptors mehr wert als ein künftiger Pacers-Pick. Weil, außer es passiert irgendwas Grundlegendes mit Halliburton, werden die Pacers halt gut sein in den nächsten Jahren. Also das werden dann halt irgendwelche Picks in den 20ern sein. Die dann ja vielleicht noch irgendwie protected sind oder so, falls Herley sich mal verletzt für eine Saison. Also ich glaube, klar, Buddy Hield ist natürlich das Interessante, dass er expiring ist und dass man dann, aber die Raptors haben nicht wirklich Cap-Probleme. Vor allem, wenn wir davon ausgehen, dass sie dann eventuell auch noch Siakam wegtraden, dass Poeltl vielleicht geht und dass es halt generell in diese Richtung geht. Und wenn ich Masai Ujiri wäre, dann hole ich mir lieber Mathurin rein und schaue mir mal an, ob der an der Seite von Scotty Barnes geil aussehen kann in den nächsten Jahren, als dass ich mich auf 2 Firsts von einem Team, das wahrscheinlich gut sein wird, einlasse. Und dann ja noch Jairus Walker als zweites Talent. Also dann habe ich halt wirklich 2 gute Spieler für einen OG Anunoby, der ja angeblich super hohen Stellenwert hat und der halt wirklich, und in der Hinsicht stimme ich dir voll zu, wie die Faust aufs Auge passen würde in Indiana an der Seite von Herley. Der würde so viele Offensive-Dreier kriegen wie noch nie in seiner Karriere.
Hm.
Ich habe mein letzter Trade. Es ist auch wieder Cleveland involviert und dann kannst du, beziehungsweise könnt ihr euch auch wahrscheinlich schon denken, worum es geht. Wir haben es, glaube ich, neulich schon mal angerissen. Die Cavs müssen und machen sich wahrscheinlich Sorgen, ob Donovan Mitchell langfristig ein Teil dieses Teams ist, noch dazu die bislang sehr enttäuschende Saison und die erschreckende Erkenntnis, dass das in den Playoffs letztes Jahr gar nicht funktioniert hat. Ist es vielleicht an der Zeit, Donovan Mitchell jetzt schon zu traden? Das ist nichts Neues, das sind Gerüchte und Sorgen, die es gibt und die auch, glaube ich, inzwischen tatsächlich verbrieft sind. Und da dachte ich mir, warum denn nicht ein Damian Lillard-Light-Weg für die Miami Heat? Miami holt sich Donovan Mitchell rein. Er ist bei einem Team, wo er, glaube ich, an die Seite von Jimmy und Bam sehr, sehr gut reinpasst. Ihnen vieles von dem gibt, was ihnen Lillard gegeben hätte. was sie ja ganz gerne dann erreicht hätten über den Sommer. Er ist in einer Stadt und in einer Organisation, bei der die Wahrscheinlichkeit, dass er verlängern möchte nach seinem aktuellen Vertrag, wahrscheinlich wesentlich höher ist als in Cleveland. Und abgeben in meinem Szenario würden die Heat quasi auch so eine Art Lillard-Light-Paket, also Tyler Hero. Und meine erste Version wären jetzt mal Caleb Martin und Jaime Jaquez. Wobei nach der Saison, die Jaquez bislang spielt, muss man sich schon fragen, will ich den abgeben, wenn ich Miami bin? Die Antwort ist ganz klar nein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich es muss, weil ich habe zwar Draft-Kapital, also ich kann wirklich, ich habe meine eigenen First-Rounder für den kommenden Sommer, für 2026 und dann für 27, 28, 29, 30, die ich natürlich nicht alle vier traden kann, die hinteren, aber ihr wisst Bescheid, die Regelung. Das heißt, ich kann da schon zwei, drei Picks reinschmeißen, was wahrscheinlich so oder so nötig sein wird für einen Spieler von Mitchells Format. Aber Cleveland ist ja ein Team, und da gucke ich auch parallel noch kurz auf die Pick-Struktur. Cleveland ist ein Team, das jetzt für den kommenden Sommer den eigenen First-Rounder hat, dann aber erst wieder 2030. Also die Cavs, selbst wenn sie jetzt Mitchell abgeben, die werden nicht einreißen. Es macht keinen Sinn für sie einzureißen. Es macht keinen Sinn für Cleveland schlecht zu werden. Und das wollen sie wahrscheinlich auch nicht, weil sie hätten dann ja mit Garland und Mobley immer noch ein Duo für die Zukunft und so weiter. Das heißt, ich glaube, aus Miami-Sicht wäre es wahrscheinlich nötig, Caleb Martin mit reinzuholen, weil das halt ein Spieler wäre, an dem Cleveland, glaube ich, interessiert wäre, der sofort helfen kann. Tyler Hero natürlich genauso. Den Fit an der Seite von Garland stelle ich mir gar nicht so schlecht vor, wäre ich zumindest interessiert zu sehen, wie das aussieht. Du musst halt entweder Hero oder Kyle Lowry reinpacken und ich glaube, Cleveland hat dann doch nochmal sehr viel mehr Interesse an Hero als an einem expiring Kyle Lowry-Vertrag. Die Frage ist, ob du Jaquez brauchst du nicht unbedingt gehaltstechnisch, also es würde auch nur mit Hero und Martin funktionieren. Ich könnte mir halt vorstellen, also wenn ich Cleveland wäre, würde ich darauf bestehen, dass ich ihn kriege und auch nicht dann Nikola Jovic als Trostpflaster, sondern es müsste dann wahrscheinlich halt wirklich so ungefähr dieses Paket sein, das voraussichtlich nach Portland gegangen wäre, inklusive Jaquez. Auch wenn er jetzt inzwischen, also sein Wert natürlich krass gestiegen ist in diesen letzten Wochen. Was hältst du von der Idee? A, Donovan Mitchell in Miami und B, wenn du Pat Riley bist, ist es für dich ein No-Go, Jaime Jaquez in diesen Trade mit reinzupacken oder würdest du dich dazu verleiten lassen?
Boah, ich würde eine Menge dafür tun, Donovan Mitchell zu bekommen. Eine ganze, ganze Menge. Eventuell sogar mehr als für einen Damian Lillard, einfach aufgrund des Alters. Ich würde mit großen Bauchschmerzen, ich würde ihn abgeben, ich denke schon.
Ja, ich auch.
Man hat jetzt noch Jimmy Butler, man hat jetzt auch in dieser Saison wieder ein richtig gutes Team, mit dem du halt aber nicht Meister wirst. Miami übertrifft zumindest, das heißt meine Erwartung, ich habe nicht gedacht, dass sie schlecht wären, aber sie übertreffen die Erwartung von vielen jetzt in dieser Saison, weil sie gut sind und weil sie ein Playoff-Team sind. Und wenn ich Pat Riley bin, noch Spo, dann gucke ich auf dieses Team und sage, okay, wir haben hier eine Chance, wir sind jetzt gut, wir können jetzt auch in irgendeiner Art und Weise den Fehler wieder gut machen, den man gemacht hat, sowohl bei Lillard als auch bei Holiday. Und man kann jetzt sich eventuell den besten dieser drei holen. Also im Vakuum ist sicherlich Lillard dann heute der bessere Spieler, aber natürlich der deutlich wertvollere, auch einfach aufgrund des Alters, ist Spider Mitchell. Ich würde es machen. Jaquez spielt eine fantastische Saison, hat mit Sicherheit All-Star-Upside, aber das wird kein MVP mal irgendwann. Meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich. Tyler Hero spielt eine super Saison. Auch hier gilt das Gleiche. Ich würde es machen. Und ich glaube, das ist ein sehr verlockendes Angebot für Cleveland. Und es ist in meinen Augen auch mehr als ein Team wie New York anbieten kann. Wenn man wirklich sagt, Hero, Jaquez und Picks, dann ist das mehr als die Knicks. Das ist deutlich attraktiver als ein RJ Barrett,
ja,
und Quickly und Picks in meinen Augen.
Zu dem Schluss bin ich auch gekommen und ich sehe eigentlich auch nur noch eineinhalb andere Teams. Also ich glaube, Brooklyn könnte ein geiles Angebot machen.
Hm.
Mit irgendeiner Kombination aus den Picks, die sie aus Phoenix, Dallas und Philly bekommen haben für ihre Big Three. Plus vielleicht jemanden wie Cam Thomas, so als jüngeres Talent. Mhm. Aber vor allem halt irgendjemanden aus ihrer Armada von 3D-Wings, die halt Cleveland dann echt gut gebrauchen kann. So Royce O'Neal, Dorian Finney-Smith, Cam Johnson, vielleicht sogar ein Dinwiddie als Backup für Garland oder an die Seite von Garland. Also ich glaube, das könnte noch ein gutes Angebot sein. Und das hatte Bill Simmons in seinem Podcast in den Raum geworfen, was ich sehr interessant fand. Was ist mit den Pelicans für Mitchell? CJ McCollum plus Dyson Daniels plus zwei Firsts war, glaube ich, der Trade, der da rumgeschwirrt. Finde ich auch nicht uninteressant, aber da hast du dann halt mit Garland und CJ wieder das sehr, sehr kleine Backcourt-Problem. Aber ich glaube tatsächlich, Miami ist das beste Angebot vermutlich, oder?
Das denke ich auch. Und vor allem, wenn Miami den Move macht, dann gewinnen die den Osten, in meinen Augen. Das wäre mein Tipp, den Osten zu gewinnen.
Celtics-Disrespect. Aber nee.
Und man hat halt jemanden, der Jokic verteidigen kann mit Bam Adebayo. Also in den Finals dann sicherlich nicht so ein Hardcore-Underdog. Also wenn ich Miami bin, dann gucke ich auf den Rest der NBA-Landschaft und sage mir, okay, jetzt können wir mit vielen Teams mithalten und mit dem Donovan Mitchell schlagen wir halt diese Teams, mit denen wir jetzt nur mithalten. Und dann holst du das Maximum aus Jimmy Butlers letzten Jahren raus. Letzten Jahren in der NBA. Und dann läuft das. Also, sehr geile Idee. Ich hatte in meinem Video über die Knicks geredet. Hatte Miami gar nicht auf dem Schirm, aber fühle ich zu 100%. Passt. Muss man sicherlich nicht erklären, warum Mitchell und Miami ein Match made in heaven wären. Und aus Cleveland-Sicht macht das halt auch, denke ich, Sinn, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Mitchell bleibt in Cleveland. Das würde mich sehr überraschen.
Und es macht halt, wie gesagt, für die Cavs einfach keinen Sinn, einen Rückschritt zu machen. Sie müssen einen Trade anstreben, der ihnen zumindest die Chance gibt, in naher Zukunft weiterhin relevant zu sein und vielleicht sogar besser zu werden. Und da ist halt jemand wie Hero, der entweder sogar passen könnte oder der zumindest einen gewissen Wert hat, den du dann weiterschicken kannst. Und jemand wie Kamehakis und jemand wie Caleb Martin, das ist dann schon, wie du sagst, deutlich interessanter als irgendwie RJ Barrett und Quickly oder sowas.
Ja, das wäre schon eine stabile Starting-Lineup, wenn du über Garland, Hero, Harkes, Mobley und Allen redest. Oder langfristig Mobley hoffentlich dann noch als alleiniger Fünfer. Aber da stelle ich mir schon sehr stabil vor.
Gut, dann haben wir jetzt wenigstens einen meiner Trades, den du magst. Hast du noch entweder ein Backup oder irgendeinen spontanen Gedanken, irgendwas?
Nö, aber es gibt viele super interessante Spieler. Einen Siakam beispielsweise, den ich mit Atlanta in Verbindung gebracht hatte in meinem Video damals.
Was ist mit Levine? Willst du kurz einen kleinen Rant ablassen, warum Zach Levine nicht in L.A. landen sollte?
Der Vertrag schlicht und ergreifend. Ich bezweifle nicht, dass man spielerisch besser wäre, wenn man einfach straight up Levine und D'Lo miteinander tauscht. Wenn Reeves und Hachimura müssen komplett rausgelassen werden aus solchen Diskussionen, vor allem Austin Reeves, dann ist es komplett vorbei, wenn es dazu kommen sollte, aber das, so viel Inkompetenz würde ich jetzt mal nicht unterstellen, dem Management, dass man D'Lo und Reeves irgendwie kombiniert für so ein Trade-Package. Also selbst wenn es nur D'Lo und Levine und dann halt irgendwelche irrelevanten Spieler, um das Ganze zu matchen, irgendwie wären, dann könnte man natürlich vorstellen, dass ein spielerisch besser ist, aber du hast halt diesen Vertrag, der halt alles irgendwie ruiniert. Weil ich meine, was machst du denn, wenn LeBron dann wirklich geht nächstes Jahr? Und dann hast du den Davis-Max und den Levine-Max und dann? Was ist dann? Also auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und Levine hat halt immer noch nicht gezeigt, dass er ein Winning-Player sein kann. Und dass Chicago so gut ist ohne ihn, zeigt halt auch irgendwo, dass er mit seiner Spielweise ein Team zurückhalten kann. Und dass er jemand ist, dass wenn du dein offensives System auf ihn zuschneidest, dann funktioniert es halt nicht. Wir haben noch nicht gesehen, dass er sich unterordnen kann, dass er zu einem Spot-Up-Schützen wird, zu einem Cutter, zu einem Spieler, der Rollenspieler-Dinge macht, der auch verteidigen kann. Und das müsste er machen in L.A. Und so schlecht Russell aktuell auch funktioniert dort und spielt, er spielt trotzdem eine tolle Saison und er bringt eine Menge Dinge mit, die Lakers brauchen. Und von daher würde ich das überhaupt nicht gut finden. Aber es wäre typisch Lakers, wieder den Big-Name-Move zu machen. Kein ganz so grauenhafter Fit wie das mit Westbrook damals. Aber dieser Vertrag ist halt eine Katastrophe. Eine absolute Katastrophe. Dann lieber irgendeinen Backup-Big-Man, weil Jackson Hayes oder Christian Wood spielen zu lassen, das kannst du eigentlich auch keinem erzählen. Wer hätte es gedacht? Was ein Schocker, dass Christian Wood nicht funktioniert.
Es ist halt vor allem, es ist gar nicht so einfach, ein Trade. Also erstens ist Russell erst ab dem 15. Januar überhaupt eligible. Ich bin jetzt gerade dabei, also wenn du, sagen wir mal, Hachimura und Reeves sind tatsächlich off-limits, dann musst du Gabe Vincent reinpacken, damit es überhaupt funktionieren kann. Dann wahrscheinlich noch Jalen Hood-Schifino, damit irgendwie noch was Junges, Interessantes mit dabei ist. Und dann sind wir immer noch irgendwie 5 Millionen davon entfernt, dass es funktioniert. Und dann reden wir plötzlich schon von einem 4-1-Trade oder so. Hm. Außer du nimmst dann, keine Ahnung, Patrick Williams oder Dosunmu noch mit auf und schickst dafür dann doch Hachimura raus oder so. Es wird halt sehr schnell sehr kompliziert, aber mein Bauchgefühl sagt mir, es ist tatsächlich das realistischste Szenario, dass LaVine in L.A. landet. Gerade auch wegen der Clutch Sports Connection. Mhm. Glaubst du nicht? Nein. Wenn du jetzt wetten müsstest, was glaubst du, wo landet LaVine?
Nirgendwo.
Naja, das kann natürlich auch sein.
Ich glaube nicht, dass er getradet wird vor der Deadline.
Das kann natürlich auch sein.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Und erst recht nicht in L.A., ich kann es mir nicht vorstellen.
Ich packe mal noch Vanderbilt mit rein und schaue, ob es dann funktioniert.
Wir brauchen seine 1,5 Punkte pro Abend.
funktioniert. Ah, oh, wow. Vanderbilt ist erst ab dem 13. März trade eligible. What?
Weil er hat verlängert.
Ja. Okay, dann ist es vorbei. Aber dann würde es geldtechnisch zumindest funktionieren. Also statt Vanderbilt dann irgendwie jemand anderen, der so rund um die 4 Millionen, so Prince oder so jemanden, der aber super wichtig ist aktuell für die Lakers.
Hm.
Aber ja, das war's dann auch schon wieder. Und dann haben wir so 5-1 geht halt auch nicht. So, die Chicago kann die halt nicht alle aufnehmen. Es ist super, also ja, es ist schwierig. Vielleicht zu schwierig, was ja gut wäre für dich und andere Lakers-Fans. Da bin ich nämlich voll bei dir, dass man das nicht machen sollte. Sind wir durch?
Sind wir durch.
Trivia.
Yes, Sir. Wir haben heute nicht konkret über ihn geredet, aber über sein Team haben wir eine Menge geredet, über OKC.
Mhm.
Trivia-Frage zu Shai Gilgeous-Alexander, einem meiner Lieblingsspieler in der NBA. Und zwar hatte erst ein einziger Spieler ein 20-20-10-Spiel, also 20 Punkte mindestens, 20 Rebounds mindestens und 10 Assists wenigstens, und war dabei jünger als Shai Gilgeous-Alexander, der das gemacht hat mit 21 Jahren und 185 Tagen jemals. Also wir suchen den einen Spieler, der jünger war bei seinem 20-20-10-Spiel als Shai Gilgeous, dem zweitjüngsten Spieler, dem dieses Kunststück gelungen ist.
Ich bin gerade erstmal schockiert, dass Shai so ein Spiel hatte. 20 Rebounds?
Ja, und es waren 20 Punkte, krass. 20 Rebounds und 10 Assists glatt in Minnesota in 36 Minuten. Und zwar am 13.01.2020.
Crazy. Na, Luca ist die Antwort, die sofort in den Sinn kommt.
Ja. Luca war 27 Tage schneller, hat 34 Punkte, 20 Rebounds und 12 Assists aufgelegt in Sacramento am 8.04.2020.
Nice.
Das war's.
Easy
schon.
Money.
Wunderbar. Easy Money. Willst du die Top 5 noch voll machen?
Will ich die Top 5? Achso, warum nicht?
Also, wir haben einen Spieler, der hier in der Top 8 viermal vorkommt.
Okay, krass. Und es ist nicht Luca.
Nee, Luca ist hier nochmal auf Platz 11. Bei seinem 60-21-10-Spiel gegen New York letztes Jahr war er 23 Jahre und 300 Tage jung.
Na, man denkt natürlich irgendwo auch an Westbrook, aber irgendwie, der hat erst, gefühlt hat er erst später mit diesen crazy Statlines angefangen. Der war ja nicht so jung.
Ja.
Ist Westbrook irgendwo dabei?
Mm-mm.
Ach so, Oscar Robertson?
Yes. Auf Platz 4, 6, 7 und 8.
Stark. Big O. Und ansonsten, was sind das so Spieler, die super viele Rebounds gesammelt haben und aber gleichzeitig auch Assists. Ah, hier, wir hatten ihn doch neulich, als ich nicht auf ihn gekommen bin. Nee. LeBron wird wahrscheinlich auch nicht dabei sein. Hatte LeBron überhaupt schon mal ein Spiel mit 20 Rebounds?
Das weiß ich nicht, aber er taucht hier nicht auf.
Na, ich dachte gerade an Charles Barkley, aber weiß ich nicht, ob der das in so jungen Jahren auch schon gemacht
ja,
hat.
Ja, ja. Platz 5. Echt? 27, 22, 10. 4.4.1986. Gegen Cleveland.
Cleveland, this is for you. LeBrons Career High sind 19 Rebounds. Also er hat generell noch nie ein solches Spiel gemacht.
Also wir suchen jetzt den drittjüngsten Spieler, der das gemacht hat, 1956.
Ja, okay.
Gegen dann Team und Opponent Kürzel sind mir jeweils unbekannt.
Okay, das ist eine gute
ROC ist sein Team und SYR okay. ist Opponent.
Na, SYR ist Syracuse, das kann ich dir. Ja. Syracuse Nationals, das kann ich dir sagen, aber wer ROC ist, weiß ich auch nicht. Ah doch, warte, die Kings.
Rochester Royals.
Ja, yeah. Genau, das waren die Kings, bevor sie. Ja, keine Ahnung.
Maurice Stokes mit 26 Punkten, hauchdünn die Rebound-Marke geknackt, 38 und 12 Assists am 14.01.
Maurice Stokes, noch nie gehört.
Muss ich mal Dre fragen beim nächsten Mal, der war dabei. Ich den nächsten Mal sehe.
Kam dein Mac schon? Meinst du nämlich nicht? Nee. Ich weiß nicht, was mit der Post. Kam auch noch nicht? Ja, okay, dann.
Heute ist Mac Day, oder?
Nein, schon letzte Woche irgendwann. Also, es ist schon eine Weile her. Aber echt? Bei mir kam es noch heute? Nicht.
Hat nicht Dre vorhin erst getwittert? Heute Mac Day?
Hat er? Nee, es kam. Also, ich habe schon einige Stories etc. gesehen. Die
Dre hat gestern geschrieben, er hat heute geschrieben, vor 7 Stunden, Happy Mac Day? Fragezeichen.
Ach ja. Dann habe ich jetzt hier fast die Balinger Post. Zu Unrecht.
Aber vor 4 Tagen war auch schon Happy Mac Day in der Schweiz. Na gut.
Ah ja. Na dann wird's ja, okay, dann ist ja gut. Ja, holt euch das Mac an der Stelle. Wir sind beide wieder mit am Start. Du hast dich mit ein paar geilen Big Men aus den 90ern beschäftigt. Oder aus dem Jahr 92, genauer gesagt. Und ich habe einen Artikel über das olympische Finale zwischen den USA und Kroatien vom Dream Team geschrieben. Generell die Ausgabe 1992, mal wieder alles, was das Basketballherz begehrt. Ich hatte es, wie gesagt, noch nicht in Händen, aber ich bin mir sicher, es ist sehr, sehr geil geworden. Das Cover ist vielleicht das geilste Cover, das wir je hatten. Sieht sehr, sehr fresh aus, das Teil. Ich gucke jetzt parallel gerade mal kurz, ob es denn überhaupt noch nicht, dass ich jetzt was verspreche, ob es denn überhaupt noch Copies gibt, aber ich glaube schon. Holt euch das und ansonsten, es gibt noch Exemplare, also schnappt euch das Ding. Ansonsten, ja, es ist das Ende des Jahres für uns, für euch, für alle, auch für Double Step Back. Es war ein wahnsinnig, wahnsinnig geiles Jahr mit euch zusammen. Wir haben unsere erste NBA-Saison dann noch in den letzten Zügen begleitet, inklusive Playoffs. Wir sind jetzt im Sommer mit Season 2 gestartet. Der Spotify-Rapt haben wir ja neulich schon unseren Dank abgelassen. Viele, viele von euch durften wir begleiten. Es ist uns eine riesige Ehre und eine riesige Freude, dass ihr immer wieder einschaltet, supportet, dass wir auch immer wieder mit euch in Kontakt treten können und dürfen. Es ist wirklich, wirklich geil. Ja, jetzt ist dieses Hammerjahr 2023 vorbei, 2024. Ich glaube, das spreche ich, werden da diverse Schippen draufgelegt. Und dann freuen wir uns riesig auf das neue Jahr mit euch. Wir wünschen euch allen noch, wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage. Wir wünschen euch einen guten Rutsch, wie man so schön sagt, ins neue Jahr. Stay safe an Silvester. Wie sehen deine Silvesterpläne aus?
Ganz entspannt essen gehen mit meiner Freundin und anderen Freunden und dann zu mir in die Bude. Ein bisschen feiern, dann Feuerwerk 0 Uhr. Also jetzt nichts riesengroßes. Ich wollte nicht wegfahren, ich bin ja dann auch in Los Angeles dann relativ früh im Januar. Deswegen eher einen entspannten. Wie sieht's bei dir aus?
Wir gehen in der gewohnten Silvesterrunde. Silvester ist immer so einer der Stichtage, wo alle meine Jungs, die inzwischen ausgeflogen sind, zurück in die Heimat kommen. Und da werden wir von einem von uns, der hat über Kumpels irgendwie die Einladung bekommen zu einer Art Hausparty, aber halt größer aufgezogen mit Festzelt und whatever. Wir haben aber keine Ahnung, wer genau das organisiert und wie es wird und wie viele Leute kommen. Also es wird eine Abenteuerreise. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mal gucken, was da dann bei rauskommt. Aber es sind die Boys sind am Start. Also es kann, glaube ich, nur gut werden.
Das ist das Wichtigste, ja.
Aber den Rahmen, keine Ahnung. Also ich erzähle dann gerne im neuen Jahr, wie die mysteriöse, ominöse Silvesterparty war. Leute, wie Julius sagte, stay safe. Ganz, ganz viel Spaß an Silvester. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mögen all eure Vorhaben, die ihr habt, ja, in Erfüllung gehen in diesem nächsten Jahr. Lasst uns 2024 zusammen einfach mal so richtig abreißen. Und wir hören uns wieder in alter Frische im neuen Jahr. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Ciao, Leute.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.